Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brews. Und die Leute, die den Podcast schon lange verfolgen, die wissen natürlich, dass ich, aber auch Dennis, ein leidenschaftlicher Camper bin oder wir sind. Und deshalb habe ich mir heute einen Gesprächspartner ausgesucht, der diese Leidenschaft tatsächlich mit uns teilt, auch sehr, sehr gerne draußen ist, auch sehr, sehr gerne mit dem Camper unterwegs ist. Deshalb freut es mich sehr, dass du heute da bist. Und zwar Christian Benedikt von Thule. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ui, guten Morgen. Ja, vielen Dank für deine Einladung und selbstverständlich nehme ich mir Zeit. Freut mich, dass ich mit dabei sein darf.
Wir haben uns ja dieses Jahr auf, also eigentlich auch schon letztes Jahr, ne, auf relativ vielen coolen Thule-Events getroffen. Und ich hatte so das Gefühl, dass wir relativ schnell rausgefunden haben, dass wir ja auf vielen Punkten irgendwie so auf einer Wellenlänge sind, ne? Also gerade so das Thema Campen und draußen sein, das liebst du ja wahrscheinlich genauso wie wir oder wie ich, oder?
Ja, auf alle Fälle. Und ich finde, das ist eigentlich das Schöne an diesem Campen, wie du eben sagst, man trifft sich, man kennt sich eigentlich nicht und hat aber gleich eine Verbindung, komplett unverfänglich. Und das macht, also finde ich, von meiner Seite auch einfach riesen Spaß am Campen, weil alle die gleiche Leidenschaft haben und nachgehen und völlig unabhängig sind von was ist, Jobs oder Einkommen oder sonst was, sondern einfach das Hier und Jetzt und draußen und genießen.
Genau das, was du gerade sagst, das finde ich total spannend. Wenn du jetzt in Hotels gehst, dann bist du ab so einem gewissen Einkommen, bist du dann in anderen Hotels, da triffst du dann auch wieder vor allen Dingen die Leute, die auch so ein Einkommen haben wie du. Auf Campingplätzen, da trifft sich ja alles und da kann jeder neben jedem irgendwie stehen, beziehungsweise, ich meine, was wir natürlich am liebsten machen, ist nicht auf Campingplätze gehen, sondern irgendwo in der Natur stehen. Und auch da kann halt irgendwie das krasseste Wohnmobil für ein paar hunderttausend Euro neben einem Dachzelt oder einem Zelt stehen und trotzdem versteht man sich und kommt gut ins Gespräch, oder?
Absolut, absolut. Und wie du am Anfang gesagt hast, ich bin unheimlich gerne mit meiner Familie mit dem Camper unterwegs, habe aber auch unter jobbedingt ein Dachzelt, mit dem ich unheimlich gern unterwegs bin. Und es ist echt witzig. Also man wird da gar nicht, finde ich zumindest, gar nicht beliebäugelt. Auch der arme Kerl muss im Dachzelt schlafen, sondern im Gegenteil. Die kommen hin und, oh cool, was ist das? Zeig mal her und darf ich da mal die Leiter hochklettern? Wie schaut denn das aus? Und wie du sagst, das sind teilweise Leute, die fahren Wohnmobil für 100.000 Euro. Also luxuriöser als mein Wohnzimmer zu Hause.
Und, ja, und größer wahrscheinlich.
Außerdem bin ich, richtig. Naja, das ist eben, wie du sagst, richtig spannend, weil die einfach mal ist aufgeschlossen, man hat gleich ein unverfängliches Thema. Es ist, finde ich, auch unheimlich viel Austausch immer. Hey, ich habe die Erfahrung gemacht und hey, ganz ehrlich, man ist ja auf Reisen, man ist draußen und da gibt es immer spannende Geschichten zu erzählen. Und also ich höre den Leuten immer super gern zu, wo waren die, was haben die gemacht und auch kleine Tipps, wo sind Stellplätze mal außerhalb vom Campingplatz, die einfach super cool sind. So, meine Erfahrung die letzten Jahre doch.
Ja, voll, ey, das ist auch das, was ich liebe. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, man muss da wirklich drin aufgewachsen sein. Oder es gibt immer so einen Punkt, wo man dann zum Campen kommt und dann geht man eigentlich nicht mehr weg. Wie ist es denn bei dir? Also wie bist du aufgewachsen und wo bist du aufgewachsen?
Aufgewachsen bin ich ziemlich im Süden von Deutschland, nahe an den Alpen. Und da eigentlich von Kindheitsbeinen schon immer irgendwie im Van, durch das ich sehr viel Sport gemacht habe. Ich war im Radsport sehr aktiv und war dementsprechend jedes Wochenende im Van beim Übernachten. Darum ist Campen eigentlich seit meiner zweiten Schulklasse der Haupturlaub sozusagen. Mhm. Und ja, irgendwie so richtig klassisch Cluburlaub im Hotel kenne ich nicht. Also war ich irgendwie nie als Kind, konnten wir uns auch nicht leisten. Also bin auf dem Bauernhof mit aufgewachsen. Von dem her hatte ich natürlich einen super Spielplatz eh schon immer. Aber dann war es halt auch super easy, einfach aus dem Bus raushüpfen und draußen spielen. Also habe auch keine Playstation oder sowas benötigt, weil genug andere Sachen in der Natur waren.
Ja, und ja, das klingt so kann ich campen. Ja, das klingt ziemlich nach dem, wie auch ich aufgewachsen bin. Ne? Ich bin hatte auch irgendwie nie eine Konsole und war immer draußen irgendwie. Und bei uns war das tatsächlich so, ich hatte so ein bisschen Atemprobleme als Kind, so Bronchitis irgendwie. Und dann hat der Arzt irgendwie gesagt, ja, sie müssen halt an die Nordsee fahren zu meinen Eltern. Ja, weil da ist das Klima so gut und das wird ihm helfen, da brauchen sie nicht irgendwelche Medikamente, sondern fahren sie lieber an die Nordsee. Und dann war für meine Eltern klar, okay, wir müssen mindestens zweimal im Jahr in die Nordsee fahren, einmal im über Ostern, einmal im Herbst. So, wenn du jetzt in ein Hotel gehst, ist das halt relativ teuer. Also haben meine Eltern dann sich einen alten Camper, also so ein altes Wohnanhänger gekauft und dann sind wir das erste Mal da an die Nordsee gefahren und ich habe es sofort so geliebt, weil es halt einfach auch als Kind ist es einfach der Hammer, oder? Du bist nicht in irgendwelche ja, Hotels gebunden, wo dann irgendwie, wo man leise sein muss, wo keine anderen Kinder sind und wo man im Pool auch nur zu bestimmten Zeiten sein darf und so, sondern das war halt irgendwie, man ist ja angekommen, dass der Camper hat kaum geparkt, schon ist man rausgerannt und hat irgendwie mit irgendwelchen anderen Kindern gespielt. Also ich habe das total genossen, da irgendwie, Camper zu sein. Wie war das denn für dich? Kam mal irgendwann in deinem Leben so die Idee, ja, okay, ich verdiene jetzt Geld, ich will jetzt mal in Hotels gehen? Oder war das bei dir jobbedingt ja eh wahrscheinlich schon immer so ein Thema, wa?
Definitiv. Wenn du viel auf Reisen bist mit dem Job und in Hotels bist, ist man der Sache auch oft ein bisschen überdrüssig, sag ich mal. Also man kennt es halt einfach irgendwie und man hat natürlich ab und zu auch mal den Luxus, in richtig schönen Hotels zu sein. Und von dem her, nee, so richtig, ich will ins Hotel war eigentlich nie. Was meine Frau und ich aber uns schon gesagt haben, als wir uns den Camper auch gekauft haben, wir werden trotzdem zum Beispiel USA-Reisen machen, wo man Camper nicht dabei haben und da gehen wir dann auch ins Hotel. Das ist auch okay. Also wir hatten damals zum Beispiel jetzt eine Hochzeitsreise in Hawaii gemacht und da hat man jetzt auch keinen Camper
mitzunehmen.
Ja, eben. Und da haben wir auch keinen gemietet, sondern sind dann da eigentlich in Bed and Breakfasts. Also das sind wir dann auch wieder auf den Dingen, wo wir sagen, hey, less is more, macht es echt basic und ich muss keine 12 verschiedenen Wurstsorten zum Frühstück haben. Ne? Mit einem Müsli bin ich auch total glücklich und habe dann lieber mehr Zeit, um die Gegend zu entdecken. Und ja, Drum kommt es schon vor, dass wir ab und zu natürlich im Hotel oder Pension oder so auch mal sind. Aber eigentlich allen voran mit unserer 3-jährigen Tochter wäre einfach cool. Also das ist eher schon immer so die Schwierigkeit, wenn unser Van vor der Tür steht. Die Kleine rein ins Auto, auf dem Fahrersitz, Lenkrad in der Hand, brumm, 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 brumm. ja. Also von dem her ist es eben mit Kindern, so wie du es erzählt hast, so bin ich auch aufgewachsen. Und darum verstehen wir zwei uns wahrscheinlich auch so gut, weil uns die gleiche Historie eint. Ja. Ja. Es ist einfach cool. Du hast aber als Kind dein Zuhause dabei, du kannst aber alles machen und bist total flexibel. Und das Witzige ist ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, es sind ja Gleichgesinnte, die du irgendwo triffst, auch auf Stellplätzen. Man muss ja nicht unbedingt dann im Campingplatz gehen, wie du richtig sagst. Die haben ja auch viele Kinder und die ticken genauso wie mir. Und schon läuft es mit den Zwergen. Also das ist dann eigentlich als Eltern auch echt Urlaub in meinen Augen, weil du einfach weißt, hey, die sind zwar draußen, klar muss ich ein bisschen gucken, dass sie jetzt nicht vom Baum fallen. Aber sie haben ihren Spaß, die sind glücklich, die fallen abends um 7 einfach auf die Matratze ins Bett und sind glücklich und streichfertig.
Mhm. Ja, voll, ey. Das ist wirklich so. Und wie gesagt, ey, mit vielen Kindern macht es halt einfach immer am meisten Spaß. Du hast ja schon gesagt, also du warst im Radsport sehr, sehr aktiv, warst da sehr viel unterwegs als Jugendlicher oder als Kind. War das so deine Connection zur Natur oder wie bist du so mit der Natur in Kontakt gekommen? Wer hat dich daran geführt?
Eigentlich, ja, durch das, dass ich auf dem Bauernhof aufgewachsen bin, hast du natürlich schon viel Natur um dich rum. Das war eigentlich schon immer selbstverständlich, eigentlich schon immer irgendwie so. Also wir hatten ganz klassisch auf unserem Bauernhof so einen kleinen Löschweiher und das war unser Spielplatz da an dem Weiher. Und das hat auch irgendwie, jetzt hat jeder Angst, dass ein Kind reinfällt und ertrinkt und wir haben da einfach gespielt und Frösche gejagt. Ja. Darum hatte ich schon immer so ein bisschen die Natur. Deutlich enger, muss ich ehrlich zugeben, ist die Verbindung zur Natur geworden. Ich habe vor einigen Jahren für eine Trekking-Zeltfirma gearbeitet, habe da auch in Schweden gelebt und war da wirklich sehr viel mit dem Zelt unterwegs. Also es waren dann schon irgendwie 45, 50 Nächte pro Jahr irgendwie im Zelt. Okay. Und ja. Da ist es natürlich, wenn du dann irgendwie über mehrere Tage unterwegs bist, also wir hatten durchaus 6-7 Tagetrips, wo wir nur im Zelt waren, Selbstversorger mit Essen und so. Sowas wie Kungsläden kennt man jetzt halt ganz groß in den Medien auch. Und sowas haben wir auch ganz viel und ganz oft gemacht. Und da kriegst du dann schon so ein, kommst du der ganzen Natur nochmal näher, weil du halt einfach weißt, ein Plan B gibt es eigentlich gerade nicht zum Aussteigen, weil es gibt einfach keine Verkehrsmittel und nichts. Und ja, das war dann schon nochmal intensiver, was, glaube ich, massiv geprägt hat. Und das merkt man auch jetzt so in Kleinigkeiten. Wir haben im Spielplatz unseren kleinen Kocher dabei und wenn das Wetter schön ist, dann werden Pfannkuchen am Spielplatz gebacken. Also das ist total schräg für manche andere Eltern, aber ja, unsere Kleine ist da total begeistert.
Ist eine mega geile Idee, da bin ich ja nie drauf gekommen. Ja. Ist ja mega cool. Wir
haben so einen kleinen Gaskocher, die Pfanne, den Teig, den nimmst du in der Tupperschüssel mit und einfach witzig.
Ja, mega.
Ist halt, wenn da ein bisschen böse Blödki von anderen Eltern, die keinen Pfannkuchen dabei haben.
Ich glaube, dass es wohl, also die Dichte an Gaskochern auf Camping, auf Kinderspielplätzen ist gar nicht so groß, ne? Also das kann ich mir gar schon vorstellen.
Also, ich gehe auch schon immer ziemlich auf die Seite, dass da jetzt die Kinder das nicht unbedingt so mitkriegen und klar, offenes Feuer ist auch immer so ein bisschen eine Sicherheitsgeschichte, da muss man schon ein bisschen gucken. Aber ja,
Das ist ja cool, ja. Du hast ja schon gesagt, Kungsling, du bist den ja, glaube ich, 2019 oder so gelaufen, ne? Ich weiß nicht, ob du vorher schon mal da unterwegs warst, aber erzähl mal bitte so ein bisschen, was genau ist der Kungsling und was macht es aus, dort unterwegs zu sein?
Ja, also Kungsleden ist eigentlich eine ausgeschilderte Mehrtageswanderung wirklich im Norden von Schweden, also richtig oben. Der geht bis an die Grenze Norwegen-Finnland hoch. Kungsleden selber sind in mehreren Teilen aufgeteilt. Alles zusammen sind 3,5 Wochen, also das ist richtig weit. Man hat dann schon immer so Versorgerhütten zwischendrin, wo man auch mal Essen kaufen kann. Immer wieder kommt man mal nach ein paar Tagen an einen kleinen Ort. Aber eigentlich geht es darum, dass man einfach in dieser schwedischen Natur, in der Wildnis, schon geguided ist durch den Weg, durch die Markierungen, aber an sich selbst überlassen ist. Man muss einfach mit dem Wetter zurechtkommen, man muss sein Essen mit dabei haben, seine Schlafplätze suchen, sicherlich halt auch Wasser waschen, kochen, essen und so. Und Kungsleden, wie gesagt, ist halt da einfach sehr bekannt, sehr touristisch. Da gibt es viele andere auch noch in Schweden, wo man so machen kann. Und man hat, das hört sich immer so ein bisschen philosophisch an, man hat unheimlich viel Zeit zum Denken. Ich finde, so nach dem dritten, vierten Tag verändert man so seine Einstellung auch. Dann ist auch das Wandern kein Problem mehr, weil irgendwann am zweiten Tag tun dir die Füße weh, am dritten so ein bisschen die Hüfte vom Rucksack schleppen und am vierten, fünften Tag ist das irgendwie alles weg und du machst dann auf einmal die Augen auf und siehst dann auf einmal irgendwelche Blumen und Moose, die dir vorher auch da waren, aber eigentlich gar nie gesehen hast. Und viele andere Sachen rutschen dann echt einfach ins Nebensächliche. Und Kungsleden kam eigentlich daher, das war so unsere Abschiedstour von Schweden, als wir nach Deutschland zurück sind. Meine Frau, die war 3,5 Wochen mit Rucksack unterwegs. Ich war zu der Zeit schon zurück in Deutschland und habe gesagt, ich komme dann für 1,5 Wochen nach und wir gehen dann ein Stück vom Kungsleden gemeinsam. Und so hat sich das ergeben. Ich habe eigentlich auf der Höhe von Trondheim ungefähr gewohnt, also auch schon im Norrland, wie die Schweden sagen. Und das ist so ein bisschen wie Bayern, würde ich sagen. Ja, ist auch so, Ore ist da ganz in der Nähe, das Skigebiet. Das sind schon auch Berge und viel Natur und das war halt unser Home-Turf sozusagen und sind da sehr viel gewandert und da kannst du echt ohne Wege wandern. Also da nimmst du einfach deine Karte, guckst, hey, wo passt das, wo Sumpfgebiete, da laufe ich außen rum im Sommer und dann bist du da einfach drauf losgelaufen und was dann auch ganz witzig wird, keine Ahnung, ob es wirklich stimmt, aber ich habe mal gelesen, dass in Schweden das einzige Land in Europa noch ist, das sich eigentlich komplett in der Wildnis selbst versorgen kann, mit Bären, mit Pilzen, mit als auch Tieren, wenn man jetzt jagen würde, tue ich jetzt nicht. Aber allein, wie oft mir Blaubeeren oder Jutron, also diese Moltebeeren, einfach am Wegrand finden, das war echt unglaublich. Wir haben einmal einen Tag gehabt, ich glaube, da sind wir nur 3 Kilometer gelaufen, aber dafür hatten wir 4 Kilo Blaubeeren.
Okay.
Das kann dann schon auch mal passieren.
Ja, mega. Weil das wäre nämlich jetzt so die nächste Frage gewesen. Also ihr seid dann da hochgezogen. Ich glaube, deine Frau hat auch schwedische Wurzeln oder so, ne? Und Ihr habt dann in Schweden gewohnt und da hast du ja dann bestimmt auch die Erfahrung gemacht, was der Unterschied ist vom Bauernhof im Allgäu, Natur und in Schweden im Norrland wohnen, Natur. Was ist so der unterschiedliche Zugang zur Natur?
Zugang einfach viel, viel einfacher. Du hast ja in Schweden dieses Allemannsretten, also dieses Jedermannsrecht, was ja per Gesetz sagt, jeder hat freien Zugang zur Natur. Darum findest du auch relativ selten Grundstückszäune in Schweden, außer sie haben vielleicht Kühe, die eingezäunt werden müssen, weil du eigentlich überall die Natur betreten darfst und dementsprechend hinkommst und somit eigentlich vor der Haustüre schon wirklich über die Felder laufen kannst, was bei uns ja einfach durch die Agrarwirtschaft gar nicht funktioniert. Ne? Es ist alles eingezäunt. Ja. Du hast auch das Recht, zum Beispiel jetzt einfach irgendwo zu übernachten. Also dieses Allemannsretten sagt auch, dass du im Zelt übernachten darfst. Und das ist ja bei uns in Europa aufgrund der vielen Menschen, die da leben, ja eigentlich gar nicht erlaubt in Mitteleuropa. Ne?
Ja, Zelten ist schwierig, genau. Ja.
Also das ist so ein bisschen
deutlich einfacher. Also das heißt, einfacher. Da oben ist auch viel normaler, irgendwie rauszugehen und in die Natur zu gehen und da auch zu übernachten, oder?
Ah, und durch alle, da sind wir wieder bei diesen Dingen. Schweden ist ja vielleicht bekannt, dass sie eh viel weniger Hierarchien haben, wie jetzt wir vielleicht in Deutschland. Aber das ist ein Vorstandschef, der geht da ganz genauso raus zum Zelten. Die angeln natürlich noch sehr gerne oder fischen. Mhm. Von dem her ist das echt oft so. Ich meine, unter der Woche sind sie in Stockholm, keine Ahnung, Abteilungsleiter von x Leuten von einer riesen Firma. Und am Freitagmittag wird das Auto gepackt, fahrt mal 2 Stunden in die Pampa, baut sein Zelt am See auf und ist das ganze Wochenende am See beim Angeln und grillt seinen Fisch und fährt Sonntagnachmittag nach Hause. Also völlig, völlig normal. Oder viele haben auch so kleine, diese Sommerhäuschen, also ganz oft klassisch diese roten Holzhütten, wo man kennt.
Ja.
Und die haben teilweise echt gar nichts, also nicht mal fließend Wasser. Die haben halt ihren See draußen oder einen Bach, vielleicht ein bisschen Strom über eine Solarplatte, aber das ist deren Wochenend-Feriendomizil und eben auch Leute, die könnten mal locker für mehrere hunderttausend Euro ein Haus kaufen, wenn sie das wollen würden, aber das ist gar nicht in deren DNA, sondern einfach das, ich muss jetzt auch am Samstagnachmittag Holz hacken, weil wir müssen abends den Ofen einheizen zum Kochen.
Ja, das ist halt mega, ne? Ich meine, wir alle träumen ja irgendwie von diesem Schweden. Ich meine, du weißt, ich bin auch immer wieder in Schweden und liebe es, dort unterwegs zu sein. Und wir haben alle irgendwie so dieses Träumchen von einem Wochenendhaus dort oder irgendwie da mehr Zeit zu verbringen. So, jetzt hast du das gemacht. Mal abgesehen von dem, wie man in die Natur geht, aber wie ist es denn in Schweden zu leben und wie hat dir das gefallen?
Ja. Super gut, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist ein sehr, sehr entspanntes Leben, einfach weil ganz viele Sachen geregelt sind. Die sind auch ganz normal, die für uns Deutschen im ersten Moment vielleicht ein bisschen befremdlich sind, oder nicht befremdlich, aber auch ungewohnt sind. Also was das Leben an sich nachgeht, muss ich jetzt schon so ehrlich sein, weine ich der Zeit in Schweden schon oft ein bisschen nach. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch schon Gründe, warum wir uns entschieden haben, wieder zurück nach Deutschland zu kommen, nach fast 6 Jahren. Ein Hauptgrund war natürlich, die Familie ist einfach hier und wenn du einfach mal 2,5, fast 3000 Kilometer entfernt wohnst, ist es dann schon eine ganze Meile, da kommst du nicht mal schnell daheim vorbei. Andersrum war es aber halt einfach auch so, jetzt habe ich in Östersund gelebt, das ist jetzt echt Glück, weil das so die Hauptstadt von dem Jämtland ist, das ist so, das Bundesland Jämtland ist ungefähr so groß wie Bayern und Württemberg zusammen, ist aber die einzige Stadt, jetzt hatten wir ein Krankenhaus, und den einzigen Rettungshubschrauber, auch wenn wirklich mal was passiert, im Umkreis nach Norden 500 Kilometer, im Süden nach 300 Kilometer. Also da ist halt schon, wenn mal ernsthaft was passiert, wartest halt teilweise irgendwie mal 1,5 Stunden, bis da echt Rettung kommt, 2 Stunden.
Ja.
Ich habe damals mit meiner Firma auch Wintertouren mit Händler gemacht. Das war dann schon auch echt aufwendig zum Organisieren und zu sagen, okay, was ist da Plan B bei schlechtem Wetter? Und einer bricht sich einen Fuß, weil da kommt keine Bergwacht. Das ist nicht wie bei uns. In einer halben Stunde ist jemand da oder 20 Minuten und rettet dich da, sondern überleg da was, musst selber machen.
Ja, Ja, diese Freiheit hat immer so zwei Seiten. Ne? Ich meine, wenn alles gut geht, ist das natürlich mega geil, dass da keiner vorbeikommt und ja. Du auch so, ne? Aber wenn was schief geht, dann ist natürlich blöd. Dann muss man halt echt erfinderisch werden. Und sich und irgendwie
aber was... endlich ein Vorteil, die ganze Geschichte. Und das ist schon was, was ich finde, was Schweden oder wahrscheinlich generell die Skandinavier aufgrund ihrer Weite haben. Sie sind vorausschauender, sie sind überlegter in vielen Sachen. Hm. Ja, also ich glaube, unsere Gesellschaft ist in vielen Sachen einfach brutal leichtsinnig geworden, weil ich halt alles immer sofort hab, bekommen, unterstützen kann. Denke ich mir oft auch so beim Campen ein bisschen, wenn ich jetzt so gucke auf freien Stellplätzen, warum macht der oder diejenige das und das gerade? Also ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich einfach ein anderes Denken, ich sage jetzt einfach mal ganz blöd, meinen Müllbeutel aus dem Bus vors Auto hinstellen in der Nacht, weil ich umbaue zum Schlafen. Ja, aber warum mache ich das? Da ziehe ich doch nur Füchse und alle möglichen Tiere in der Nacht an. Ja. Auf sowas kommt irgendwie ein Schwede zum Beispiel gar nicht, weil er einfach dieses Selbstverständnis schon ganz anders hat. Und das fand ich cool und habe da unheimlich viel gelernt von denen, wie sie viele Sachen sehen. Oder gibt es auch so ein witziges Sprichwort, es gibt zwei Arten von Lagerfeuer. Es gibt einmal das kleine Lagerfeuer, wo du dich vorne hinsetzen musst, die Hände wärmen. Ansonsten musst du Jacke und Mütze tragen. Und es gibt so das große Lagerfeuer, das dich aber warm hält, weil du permanent in den Wald läufst und Holz holst.
Ja.
Und, okay. Das sind so die Sichtweisen, wo sie oft haben, sagst, ja, das ist eigentlich ganz smart, wenn man sich das mal so ein bisschen überlegt in einer ruhigen Minute. Schon cool. Und die haben da echt ein anderes Verständnis für Natur dann auch. Und darum funktioniert es dann auch gut.
Ja. Ja. Also ich finde es wirklich total spannend, also ich meine, das, was du natürlich gesagt hast mit den Füchsen und so, klar, in Deutschland hast du jetzt relativ wenig Kontakt mit Füchsen, außer du wohnst in Berlin, aber ansonsten kommst du nicht so an die ran, und deshalb haben die Leute ja wahrscheinlich auch einfach sehr wenig, sehr wenig Erfahrung damit, ne? Und das Gleiche ist, wenn ich sehe, was wir früher in Lagerfeuer gemacht haben, und ich glaube, das ist tatsächlich... heute einfach auch nicht mehr so viel so, ne? Ich meine, die Schweden, die kennen sich halt einfach mit Lagerfeuer aus. Da gibt es auf jedem kleinen Platz am See, wo man stehen kann, irgendwie so eine kleine Lagerfeuerstelle. Und da brennt nicht der halbe Wald ab, ne? Das ist, glaube ich, halt einfach auch so, wie es gelernt ist. Und das ist so ein bisschen schade, dass es bei uns halt ja auch irgendwie nicht möglich ist, ne? Dass da jeder ein Lagerfeuer macht.
Ich denke, es wird schon funktionieren. Ab und zu denke ich immer, oder habe ich so das Gefühl, dass wir vielleicht in Mitteleuropa immer so oft so ein bisschen falsche Vorstellungen haben oder alles meinen, wir müssen es immer individuell machen. Wie du richtig sagst, das Beispiel mit der kleinen Feuerstelle am See, das ist super, weil das sind irgendwie 6, 7 kleine Steine, das ist so ein runder Kreis und da ist die Feuerstelle. Und dann gehst du an den See hin, machst an der Feuerstelle ein Feuer, alles prima. Und bei uns, also ich kenne da auch so ein echt schönes Flussstück in der Nähe von Garmisch, also aus dem Bauch raus geschätzt, 25 Feuerstellen, weil jeder seinen eigenen Platz machen muss. Und das ist natürlich dann schon verständlich, dass dann irgendwie der Förster oder so sagt, hey, komplettes Feuerverbot, weil das geht nicht. Irgendwann habe ich ja nur noch einen Ascheboden, anstatt wenn ich 5 Feuerstellen hätte und die würden alle nutzen. Dann kann ich ja auch ein Feuer machen, dann ist das safe, dann habe ich eine Stelle, dann ist alles prima. Aber nicht, dass jeder dann selber... seine eigene Feuerstelle bauen muss und irgendwie einen auf Survival-König machen muss. Also,
ja, aber das kann wirklich sein, ne? Also so wie du sagst, also jetzt, wo du es sagst, fällt es mir natürlich auch auf, dass, ja, also Leute machen dann schon auch immer irgendwie das, vielleicht da, wo noch keiner war oder da, wo es noch nichts gibt, anstatt halt das zu benutzen, was schon da ist.
Kann ich völlig nachvollziehen und da schlägt das gleiche Herz in meiner Brust, wo ich sage, für das gehe ich ja eigentlich noch raus, um für mich zu sein, um ein individuelles Erlebnis zu haben. Und das ist auch echt alles prima und toll. Aber ich muss halt vielleicht einfach auch so ein paar Grundregeln beherzigen. Und das, weiß ich nicht, hat sich vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gefühlt.
Ja, man darf es halt nicht übertreiben und man muss auch immer so ein bisschen... glaube ich, Acht auf andere geben oder so ein bisschen weiterdenken, ne? Und das ist ja das, was du meintest, von wegen, die Schweden sind vielleicht ein bisschen vorausschauender. Und ich glaube, das fehlt halt vielleicht manchmal, dieses Vorausschauende, aber vielleicht auch bewusst dieses Vorausschauende ignorieren, weil man ist ja jetzt hier, man möchte das jetzt irgendwie machen. Und dann ist egal, ob es halt jetzt dann irgendwie nächste Woche verboten wird, weil ich war ja jetzt hier. So habe ich manchmal so das Gefühl, aber ja, vielleicht bin ich
auch... Mit Sicherheit... Nee, magst du mit Sicherheit recht haben. Ich glaube, da gibt es schon so ein paar, nimm es jetzt bitte nicht falsch, ich sage jetzt einfach mal Egoisten, irgendwie einen Namen für die Zielgruppe zu geben, Das sind ja dann diese bekannten schwarzen Schafe, das sind vielleicht 3, 4 und die machen dann die ganze Szenerie oder Community da so ein bisschen verunglimpfen. Es war, wenn ich es kurz erzählen darf, so ein kleines Ding aus einem dieser geführten Touren, die ich damals mit Kunden in Schweden gemacht habe. Das sind wirklich alles Outdoor-Kunden, also wirklich Leute, die wissen, um was es geht, aus Fachgeschäften. Und es war ganz witzig, da hatte ich einen auf einer Herbsttour dabei, voll equipped. Also das war echt mal Wahnsinn. Der hat so ein kleines, eine kleine Klappsäge und so dabei gehabt, so zum Holzschneiden. Also echt wow. Und dann waren wir immer an einem kleinen See und gesagt, ja, da haben wir eine Feuerstelle, machen wir uns ein Feuer. Dann holt er seine Säge raus und wollte bloß nicht so, was machst du? Ja, da vorne habe ich so eine kleine Birke gesehen, dass man umschneiden und macht Brennholz. Nicht so, nee, hey, stopp, du kannst doch jetzt nicht eine Birke umschneiden. Also wir können hier Feuer machen, aber du schneidest doch jetzt nicht einen Baum um, sondern wir suchen jetzt das Totholz, was rumliegt. Aber wir tun jetzt ja nicht Bäume fällen anfangen, bist du wahnsinnig, das ist Natur. Ja. Und dann schaut er mich an und in dem Moment hast du ihn echt gesehen, wie so klassisch, wie gesagt, die Schuppen von den Augen fallen. Oh ja, stimmt eigentlich, das geht ja gar nicht. Also jetzt sind es auch wirklich Outdoor-Verkäufer, das war einfach so aus der Euphorie raus, war cool und Lagerfeuer und Schweden am See und wir hatten echt ein schönes Wetter und ich konnte den voll verstehen. Und der war dann da über sich selber eigentlich viel mehr enttäuscht, dass er auf die Idee kam, jetzt da einen Baum umzusägen.
Ja.
Und das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ich glaube, es liegt einfach ganz viel an der Erklärung, an dem, dass die Leute beibringen. Also ich will nicht sagen, dass unsere Bevölkerung dumm ist, im Gegenteil. Aber es sind einfach Kleinigkeiten, irgendwie mit dem Baum oder wie mit einer Mülltüte. Wenn man das den Leuten sagt, dann sagt, du, überleg mal ganz kurz, macht das Sinn? Oder wäre es nicht besser, so und so zu machen, weil dessen, dass er die Gefahr draus ist? Dann sehen das die meisten ein, nur wenn du nicht in der Natur aufgewachsen bist, wie wir zwar jetzt das Riesenglück hatten und da vielleicht einfach schon von Kindheitsbein an andere Vorgehensweisen haben, glaube ich, könnte man ganz viel bewegen, wenn einfach viele Leute mal eher zuhören und man es denen einfach mal erklärt und sagt, du, coole Sache, kannst du alles machen, aber da und da überleg nochmal und dann machst du es in Zukunft vielleicht doch anders.
Ja.
Also ich glaube, der Egoismus ist nicht nur das Problem, sondern viel Unwissenheit einfach und Unüberlegtheit in dem Moment.
Das ist natürlich dann die Frage, wie kommt man da, also wie kann man da vielleicht auch seinen Beitrag leisten, um das so ein bisschen abzuschaffen, ne? Also weil, ich sag mal so, wenn mir jemand was sagt, bin ich ja auch froh. Und der Typ mit dem Baum, der war ja auch froh, dass du ihm das gesagt hast und wie du ja gesagt hast, ne? Er hat sich danach so ein bisschen über sich selber geärgert, dass er überhaupt auf diese Idee gekommen ist. Und von daher, es muss ja nicht immer halt sein, dass man halt Sachen erklärt und die Leute sind halt sauer so von wegen, ja, er schreibt mir nicht vor, was ich machen soll, sondern es sind einfach ja oft diese kleinen Sachen, die man halt einfach so ein bisschen lernen muss. Und du hast ja schon gesagt, du hast eine kleine Tochter und ihr seid viel unterwegs mit dem Camper und in der Natur und im Dachzelt. Wie gehst du das denn da an? Also wie bringst du ihr die Natur bei und wie erklärst du ihr diese Sachen?
Das ist eine gute Frage. Lass mich mal gerade überlegen. Wie kriege ich das? Das ist eigentlich super easy mit ihr. Aus dem Grund, weil sie ja noch keine eigenen Erfahrungen hat, noch nicht so wirklich die eigenen Ideen. Also sie hat so eine Idee, wie sie zum Beispiel mit einem Tannenzapfen spielt, aber alles andere ist eigentlich komplettes Neuland immer und von dem her...
Bäume fällen ist jetzt noch nicht so angesagt, meinst du?
Nee. ich könnte ja mal eine kleine Säge oder eine Axt hinlegen und gucken, was passiert, aber... nee, also sie hat irgendwie noch... Also ich glaube, bei kleinen Kindern ist es echt easy, denen ein gutes Verständnis beizubringen, aus dem Grund, weil sie noch gar keine Idee haben, was sie machen möchten, sondern da ist alles spannend und egal, was du vormachst, ist es einfach cool und da machen sie mit. Ich glaube, da ist die Krux oder der Schlüssel, einfach es machen. Zeigen, mitnehmen, sagen, hey, probier mal selber, wenn es nicht geht, macht es Mama oder Papa. Und deshalb mit Augenmaß wieder, ne, da sind wir bei dem Punkt, ein bisschen vorausschauend und halt jetzt eben nicht Äste absägen, sondern die auf dem Boden sammeln. Und auch mit dem Feuer, also ich meine, die ist 3, wir haben einen Schwedenofen bei uns im Wohnzimmer, der schon... Kennst du einfach diese Metallöfen, die werden heiß. Ja, ja. Und da ist einfach die klare Ding, die Glasplatte, wo da vorliegt, ist die Grenze. Da wird nicht draufgegangen.
Ja.
Ich meine, jedes Kind probiert aus, seine Grenzen zu testen und sie ist bis dato noch nie auf die Glasplatte gestiegen, ob in der Ofen an ist. Weil die einfach weiß, hey, das ist Feuer, das ist gefährlich und dann ist es auch gut. Also, die nimmt dann ihr Kissen, setzt sie vor die Glasplatte und schaut das Feuer an, aber nicht auf der Glasplatte. Und drum, glaube ich, ist es je früher man es den Kindern beibringt, desto einfacher wird es dann eigentlich in der Zukunft und desto ja, mehr Selbstverständnis für die Natur kommt dann auch wieder in die Gesellschaft. Ne?
Mhm. Ja, das stimmt. Wenn du jetzt so von dir ausgehst, also was würdest du sagen, was ist Campen für dich?
Ja, eigentlich dieses große Wort Freiheit, was ich immer ungern hernehme, weil das irgendwie alle immer hernehmen und vor allem das Marketing auch in allen Facetten breit latscht. Aber eigentlich ist es. Und Freiheit ist jetzt nicht das, dass ich tun und lassen kann, was ich will, ohne Rücksicht auf andere, sondern für mich heißt Freiheit das und tun lassen, wozu ich jetzt gerade Lust habe und die Möglichkeiten dazu habe. Und das gibt mir das Campen, finde ich schon. Also ich kann einfach individuell an die Orte fahren, an die ich jetzt Lust habe, sei es die Nordsee, weil ich da jetzt Lust drauf habe, sei es die Berge, sei es ehrlich gesagt einfach nur das Waldstück 20 Kilometer weg von zu Hause, weil ich einfach keine Lust mehr auf Menschen gerade habe irgendwie. Das kommt bei mir öfters mal vor, wenn du die ganze Woche unterwegs warst und viele Termine hattest. Das weiß dann schon meine Frau, wenn ich heimkomme, dass ich erstmal 2 Stunden nicht reden will, weil es einfach gut ist. Und ja, da haben wir so ein kleines Waldstück, dann fahren wir da einfach hin mit dem Camper und sind da einfach. Und ja, das ist eigentlich so die Freiheit, dass man Zeit für sich, für die Familie hat. Auch, was ich auch total auch als Freiheit empfinde, ist einfach einfaches Essen zu kochen. Ne? Dass du einfach sagst, okay, ich muss mir jetzt mal Gedanken machen, ich habe nur die eine Pfanne und was mache ich jetzt da draus zum Essen, dass es schmeckt? Und wenn das Ganze jetzt 2 Stunden dauert, dann ist es doch witzig, weil dann tue ich mit meiner kleinen Tochter irgendwie da Gemüse schnippeln und versuche das mit ihr hinzukriegen und oder ja, mit meiner Frau zusammen, wenn die Kleine schläft oder man hat dann, finde ich, auch oftmals andere Gesprächsthemen. Und das ist auch so ein Thema Freiheit. Freiheit aus meinem Alltag rauszukommen, dass ich nicht, weil hey, was ist die To-Do-Liste? Die müssen wir nächste Woche organisieren. Wer fährt wohin und macht was? Na?
Hast du auch das Gefühl, dass diese To-Do-Liste auch sehr, sehr viel damit zu tun hat? Ich meine, wir alle arbeiten, um uns irgendwelche Sachen leisten zu können, die einen aber am Ende füllen oft diese Sachen, diese To-Do-Liste. Und wie du gesagt hast, also beim Campen hast du halt eine Pfanne. So, also mach was mit dieser einen Pfanne und du hast nicht 17 und musst dir nicht Gedanken machen, okay, wie benutze ich jetzt diese 17 Pfannen am besten, so damit ich was, oder welche davon benutze ich am besten, damit das Essen am besten wird?
Also das ist ich habe immer. Genau, das ist der Punkt. Das ist ein super Beispiel, da hast du völlig recht, weil man hat eigentlich viel zu viel von allem und dann stehst du auf da und sagst, was ist jetzt das Beste von denen drei zum Hernehmen?
Ja.
Dann ist eigentlich das Coole am Campen, weil wie du sagst, du hast dann nur die eine Pfanne, also stellt sich die Frage gar nicht. Und das macht ja mein Leben schon viel, viel einfacher.
Ja, ja das ist bei mir auf alle Fälle so. Ich meine, keine Ahnung, ich lebe hier auch so ein bisschen, also ich habe so viel Krempel und das ist natürlich auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer so ein kleines bisschen belastend. Ne? Und beim Campen oder noch krasser beim Bikepacken, habe ich immer so das Gefühl, okay, ich habe so wenig, ich muss mich um so wenig kümmern, da ist es relativ, ist es halt irgendwie besser oder entspannter.
Diese Bikepacking-Erfahrung, die steht noch aus, muss ich ehrlich sagen, das ist immer noch auf meiner Wunsch-To-Do-Liste, weil ich, genau wie du sagst, ich habe so wenig dabei und es ist so wenig Ballast, den ich dann eigentlich mitnehme, im wahrsten Sinne des Wortes von Equipment, dass ich da einfach mehr befreiender unterwegs sein kann. Und da sind wir wieder befreien. Freiheit, das ist ja auch so diese Kombination. Weniger ist mehr, ne?
Ja. Ey, ich finde das so spannend, ne? Auf der einen Seite ist es so, man hat so ein Handy, was einem eigentlich die Freiheit gibt, alles zu tun und überall zu tun, das, was man möchte. Und am Ende ist das Gefühl der Freiheit eigentlich erst dann, wenn man das Handy ausschaltet. Und genauso ist das irgendwie so mit den genauso ist das mit den Sachen. Also man hat so viele Sachen, die einen Trip irgendwie besser und schöner machen könnten und richtig cool wird der eigentlich erst, wenn man das alles nicht benutzt und sich so wirklich auf die Basics konzentriert. Und das finde ich am Campen halt immer total, total spannend, dass das funktioniert und wieder so ein bisschen zurückgesetzt wird auf diese auf diese Einfachheit. Aber jetzt haben wir darüber gesprochen, was Campen für dich ist. Aber was würdest du sagen, wie hat sich Campen so in den letzten Jahren auch verändert?
Ich glaube, das sind viele Facetten. Ich meine, es war natürlich mal wieder, wie bei vielen Sachen, Corona, glaube ich, schon so ein Einschnitt in unserer Gesellschaft, die gerade in Campen sehr, sehr massiv sichtbar worden ist, durch das, dass ganz viele halt dann eben ein Van, Wohnmobil, was auch immer gekauft haben und damit dann losgezogen sind und aber nicht so wirklich das Verständnis hatten. Dadurch, das, was ich vorhin mal so ein bisschen angedeutet habe, hat sich so ein, finde ich, so ein bisschen dieses Grundverständnis von Campen doch gewandelt irgendwie. Es ist mit Sicherheit auch so ein bisschen Egoismus aufgetaucht. Ich bin jetzt da, das ist mein Platz und darum darf ich ja machen, was ich will. Gefühlt würde ich aber eigentlich sagen, geht es schon gerade wieder so ein bisschen zurück zu diesem Ursprung und zu diesem leidenschaftlichen Camp. Also die, wo jetzt wieder unterwegs sind, ich meine, du bist ja wirklich das beste Beispiel, so viel wie du unterwegs bist, auch mit deiner Family und dem Van. Hm. Du bist es einfach mit deinem Herzen und das wird sich einfach nicht ändern, weil das ist in dir drinnen und darum glaube ich, wird sich da gar nicht in Zukunft, wir sind sich gerade wieder so ein bisschen zurück auf die wahren Camper-Einstellung, die einfach das aus Freude an der Natur, an dem Draußensein, an dem Minimalismus machen und unternehmen. Und so diese Hop-Off-Camper, wenn ich die so bezeichnen darf, die werden jetzt, glaube ich, dann wieder ein bisschen weniger und dadurch
aber da
hoffe
ist die,
ich mal.
Das ist die spannende Frage. Hast du das Gefühl, und das ist, ich habe darauf keine Antwort, ja, aber hast du das Gefühl, das werden weniger, weil sie wieder vom Campen weggehen, was anders machen, wieder Hotelurlaub machen, oder werden die einfach, haben die einfach mehr Erfahrung und deshalb werden die eher, ich sag mal, bessere Camper, weil du lässt zweimal deinen Müllsack draußen stehen und am nächsten Morgen kannst du über den kompletten Platz deine leeren Bierdosen zusammen sammeln.
Richtig.
Das machst du zweimal, das machst du nicht ein drittes Mal und dann hast du irgendwann selber verstanden, Moment, ist keine gute Idee. Und dann hast du das gelernt. Und weißt du, ich meine, klar, wenn du dazu kommst, dann, auch ich habe natürlich am Anfang super viele Fehler gemacht, aber man lernt das irgendwie.
Von uns.
Und ich weiß halt eben nicht, ob diese Camper, die coronamäßig dazugekommen sind oder in dieser Zeit, ob die halt wirklich alle wieder weggehen oder ob die halt einfach experienced werden und deshalb unauffälliger.
Definitiv. Das denke ich auch. Und das ist ja schön, weil, wie du sagst, wenn die einfach mehr Erfahrung haben und dadurch dann ja unauffälliger, wenn jetzt dein Wort da aufgreifen darf, werden, ist doch prima. Weil ich meine, dann werden sie ja wirklich ein Teil von der Community, die wir so schätzen, die das einfach macht, weil sie es lieben. Ein Teil wird mit Sicherheit wegfallen. Und ich meine, das zeigen ja auch die aktuellen Umsatzzahlen. Egal, ob man jetzt das Thema Dachzelte sich mal anguckt oder ob man auch den Wohnmobilvertrieb anguckt, weil ich war recht viel Kontakt intern zu unseren Wohnmobilkollegen. Wir haben eine eigene Sparte, die Markisen und so für die großen Wohnmobile bauen. Ja. Da sieht man das schon auch, dass da eine gewisse Rückläufigkeit nach Corona da ist und die jetzt nicht so gering ist. Also von dem, es brechen welche wieder weg, die bei Corona dazu kamen. Und es werden aber sicherlich ein großer Prozentsatz sich ja entwickeln und besser werden und ein Teil von unserer sehr, sehr liebenswerten Camper-Community werden. Und das ist ja auch gut so. Ne?
Voll.
Also das finde ich ja zum Beispiel auch ganz cool, dass jetzt auch viele ja, Grundstücksbesitzer, Landwirte, Weinbauern, wer auch immer, da ein bisschen aufspringen und zum Beispiel Stellplätze im Hinterland, sage ich jetzt mal so bildlich gesprochen, anbieten. Das muss nicht der Campingplatz am Meer sein oder an irgendeinem See, sondern wirklich ja, irgendwo auf dem Bauernhof, wo ich vielleicht sogar noch ein bisschen Anschluss habe. Die werden immer mehr, da gibt es immer tollere und das finde ich, macht es ja aus. Voll.
Das ist eine super Entwicklung.
Also in der Schweiz, ich habe das Glück, dass ich bloß eine halbe Stunde in die Schweiz habe und wir sind nur auf solchen privaten Stellplätzen in der Schweiz unterwegs. Es ist Weltklasse. Also es ist so cool, die Entwicklung.
Ja, also das ist wirklich extrem gut. Was denkst du, ich meine, natürlich, wir unterhalten uns auch sehr, sehr viel über das Dachzelt, weil, ja, wie gesagt, du bist bei Thule auch für den Bereich Outdoor-Dachzelt zuständig. Warum denkst du, hat das Dachzelt so einen großen Boom erfahren und hat so einen Reiz? Weil ich hatte so das Gefühl, das war auch so 2019, hat natürlich auch was mit Corona zu tun, aber trotzdem, wo dieses Dachzelt eigentlich so von diesem Overlander-Tool auf so das Privatauto gewandert ist?
Ich persönlich glaube ganz ehrlich, dass das eine ganz normale Entwicklung war. Die ist vielleicht mit Corona einfach beschleunigt worden. Wie du sagst, aus diesem Overland-Hardcore-Bereich kommend, ist es auf einmal gesellschaftsfähig geworden, wenn man es so bezeichnen kann. Aber das sehen wir ja bei ganz vielen Sachen. Was weiß ich, nehm Carvinci als ganz primitives Beispiel. Eine absolute Weltcup-Technologie für die Besten der besten Skifahrer. Und auf einmal war es die Revolution für jeden Normalo wie du und ich, um besser Ski zu fahren. Und so hat sich ein Dachzelt eigentlich auch entwickelt von dieser Hardcore-Community als was, wo du sagst, hey, eigentlich voll cool, weil es gibt einfach viele, die mögen nicht auf dem Boden schlafen. Kann ich auch nachvollziehen, weil es gibt genug Gründe, warum es nicht so toll ist.
Ja.
Ein Auto habe ich. Das ist ja schon mal so ein Riesenpunkt. Also ich habe nicht diese Anschaffung mit 40, 50.000 für ein Wohnmobil auf einmal oder ein Campervan, sondern ich habe ja ein Auto. Und Personenwagen an sich, ich meine, du hast vielleicht, warst wahrscheinlich auch so angefangen mit deinem ersten Auto, dass du dann irgendwie die Rücksitzbank umklappst und da drin schläfst, das ist dann auch immer alles extrem provisorisch.
Definitiv, oh. Ja.
Und da ist natürlich das Dachzelt jetzt echt so eine Lösung, wo ich sage, hey, ich habe jetzt einen Golf, der an sich eigentlich groß genug ist, aber halt im Schlafen und dann irgendwie noch Equipment drin, das wird dann alles zu eng. Ja, dann ziehe ich auf mein Autodach und der Restplatz im Auto reicht doch prima, mit dem kann ich super fahren. Ist mit Sicherheit auch dem geschuldet, dass sich in den letzten Jahren, glaube ich, dieser Wunsch nach Individualismus und in dieser Freiheitsgedanke, der ja auch in den Medien sehr viel verbreitet wird durch dieses Bildmaterial, das einfach auch gefördert hat. Hey, setz dich ins Auto, fahr einfach dahin und genieß die Natur. Und das ist, in meinem Hotel bin ich immer irgendwie an einen Ort gebunden, mal abgesehen von den Kosten, weil mein Auto muss ich ja trotzdem hinfahren und dann noch die Übernachtung zahlen.
Ja.
Ja, also von dem her, denke ich, war das so die Hauptmotivation, ja. Das Dachzelt ist so erfolgreich geworden.
Ja, das ist die Entwicklung auf alle Fälle so nachzuvollziehen, ne? Aber was würdest du denn jetzt von dir sagen, der ja doch relativ viele Nächte so im Dachzelt schläft im Jahr? Was ist das Tolle am Dachzelt, ne? Oder was macht es so besonders?
Der eine Punkt ist halt einfach, du hast einfach richtig viel Platz, auch wenn die relativ klein ausschauen, die Dachzelte, du hast echt richtig Platz in dem Dachzelt, das ist super komfortabel. Man wird ja auch nicht jünger im Alter. Hm? Ja, es ist halt leider so.
Ich habe auch das Gefühl.
es wird nicht besser, nee. Das andere hört sich jetzt ein bisschen banal an, aber du wachst in der Früh auf, machst den Reißverschluss auf und bist einfach mal 2, 2,5 Meter über dem Boden. Hey, ganz ehrlich, es ist völlig wurscht, was an dem Tag passiert. Du bist schon mal entspannt. Also, ich weiß nicht, ich kann es dir nicht beschreiben. Das ist nur einfach irgendwie so das Ding, Reißverschluss aufmachen, rausgucken und dann habe ich das erste Lächeln im Gesicht und denke mal, cooler Tag. Das wird gut. Ja. Also, das ist dann einfach so die Grundeinstellung, die dich den ganzen Tag immer begleitet. Also, das ist, wenn du in der Früh halt eben im linken Fuß aufstehst, dann wird der ganze Tag nichts. Und wenn du dafür aufstehst und ein Lächeln im Gesicht hast, dann wird der Tag einfach gut. Also, egal, was Blödes alles passiert. Und dann ist es halt einfach auch sehr, sehr einfach. Also, man sieht ja, wenn man einen Camper einpackt, und du bist dann schon immer irgendwie 3 Stunden beschäftigt, bis alles im Auto ist und verpackt und Ding. Ja, und das Dachzelt lässt du in der Regel ja auf dem Auto drauf, weil es doch relativ groß ist, ein bisschen schwer. Das ist jetzt nicht schnell rauf runter gebaut. Also hast du es eh immer dabei. Dann bist du eigentlich in halben Stunde Auto packen, bist du startklar für 1, 2 Nächte am Wochenende. Also es ist einfach super einfach.
Also dieser Zugang dann wirklich wegzugehen ist halt einfach deutlich einfacher, ne? Wie wenn man sich jetzt ein Hotel buchen müsste oder sonst irgendwas. Oder halt eben den Camper packen. Ich meine, das geht natürlich auch relativ easy, weil, mein Camper ist auch mal halbwegs gepackt, deiner wahrscheinlich auch, ne? Aber wenn man jetzt eben keinen hat und man muss sich dann erst einmieten und dann dauert das natürlich richtig lange und mit so einem Dachzelt, ist es halt auch einfach ein kostengünstiger Weg, da irgendwie rauszukommen und so seine ersten Schritte da zu machen. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, also wir hatten quasi diese krassen Overland Dachzelte von früher, die halt einfach auf einem Defender, auf einem Toyota oder so drauf waren und damit bist du meistens nach Afrika gefahren oder so. Ja, und hast halt da irgendwie gezählt. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen die Idee des Dachzeltens, dass du halt vor allen Dingen nicht dort auf dem Boden schlafen möchtest, wo nachts auch mal ganz gerne Tiere vorbeikommen, die dich halt einfach fressen möchten. Und da ist natürlich so eine Leiter ist für das ein oder andere Tier schon ein Hindernis. Und deshalb war das natürlich für die Region perfekt. So, jetzt geht es aber halt einfach in diesen, darf ich sagen, Mainstream? Das ist nicht das richtige Wort, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. Aber so, dass viel mehr Leute das nutzen, die jetzt einfach nicht monatelang durch Afrika fahren. Was hat sich da dran verändert, also auch im Nutzen von diesem Dachzelt? Und warum ist es deshalb auch interessant, dass Thule da jetzt Dachzelte macht, weil die natürlich auch irgendwie so eine andere Sicht auf diese ganze Thematik haben, wie dieses super crazy Extreme.
Ich fange hinten an, wie Thule da jetzt vielleicht mit reinkommt. Wie du ja weißt, Thule ist eine schwedische Firma, Skandinavier. Das hat man ja ganz zu Anfang, da ist dieses Draußensein in der DNA des Zelten. Und von dem her war natürlich auch ein Glück dabei, dass wir 2019 die Firma Tipui aus USA kaufen konnten, die einfach hervorragende Dachzelte damals schon fast 20 Jahre lang gebaut haben. Aber das war einfach so, dem klassischen Thule-Kunden auch einfach die Option zu geben, hey, du bist sowieso draußen, weil du bist ja Sportler, du hast ja einen Fahrradträger oder eine Skibox von uns, du bist ja ein Naturliebhaber. Und jetzt kriegst du das Zelt zum Schlafen für den einfachen Wochenendausflug von uns auch. Und so macht's im ersten Moment, denkt man sich, wieso machen die ein Dachzelt, obwohl die eigentlich nur Transportlösungen haben? Mhm. Wenn man so ein bisschen die Mentalität der Skandinavier versteht, dann macht es auf einmal schon irgendwie Sinn und sagt, klar, kann man jetzt schon nachvollziehen, warum die das gemacht haben. Mhm. Jetzt hilf mir nochmal ganz kurz, die erste Frage war, zu weit ausgeholt mit der Firma, sorry.
Nee, genau, also aber das ist genau das, wo ich eigentlich drauf hin wollte. Also du hast halt irgendwie diese krassen Overland-Dachzelte früher gehabt und jetzt kommt Thule mit einem anderen Design und mit anderen Features und mit einem komplett anderen Angang an dieses Thema Dachzelt. So ist auf alle Fälle meine Wahrnehmung. Und die Frage ist halt so, was hat sich da auch so bei den Kunden geändert in dem, was sie brauchen oder was sie sich wünschen? Weil ein kleines Beispiel, zum Beispiel, wenn du, also das erste Mal, dass ich in einem Dachzelt wirklich gut geschlafen habe, war in einem Thule-Dachzelt. Einfach, weil da Wert gelegt wurde auf eine gute Matratze. Und das ist natürlich, wenn du jetzt halt irgendwo anders hingehst und irgendwie jetzt monatelang in diesem Dachzelt unterwegs bist, dann gewöhnst du dich irgendwann auch an eine schlechte Matratze, dann passt das auch. Oder du hast halt die Zeit, dir jeden Abend irgendwie noch so eine Thermarest-Matte aufzupumpen und darauf zu schlafen. Und ich habe aber so das Gefühl, dass dieser Angang daran halt irgendwie ein ganz anderer ist, den Thule nimmt. Und zwar dieses eher so kurze Trips und dafür aber so angenehm wie möglich.
Stimmt, da hast du völlig recht. Und da spielt natürlich vielleicht auch so ein bisschen unsere Firmenphilosophie im Hintergrund die Rolle in der Form. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass wir einfach sehr, sehr gute Produkte über Jahrzehnte hinweg produziert haben und die Leute das wissen, sind auch gern bereit, ein bisschen mehr dafür zu zahlen. Und jetzt hast du natürlich dieses Laster, wenn du ein neues Produkt bringst, muss es ja mindestens genauso gut sein wie alle anderen, weil das ist das, was ich erwarte. Und das ist eigentlich schon das Herangehen, was man, wenn man auch die anderen Produkte so ein bisschen anschaut, sind ja mehrere Marken, die wir im Laufe der Jahrzehnte gekauft haben, eigentlich immer macht, man kauft eine eh schon sehr gute Marke, verdreht die in der Regel dann noch 2-3 Jahre in dem Ursprungsmodell, Ursprungsprodukt, und entwickelt das dann weiter mit den Learnings, wo man draus hat. Und eben, wie du sagst, eine Matratze ist ein Punkt, das schon einen Unterschied macht. Natürlich beim Schlafen, ich sofort merke, was zum Beispiel auch ein Punkt war, wenn du jetzt unser Zelt anschaust, wir haben sehr, sehr große Dachfenster, die eher ein bisschen untypisch vielleicht sind, auch von der Form her, weil wir einfach sagen, hey, du willst ja nicht jetzt ein schwarzes Mäuseloch haben zum Schlafen, sondern wenn du da drin aufwachst und das Fenster aufmachst, wie zu Hause die Vorhänge aufziehst, dann soll ja Tageslicht rein, dann sollst sehen, wie das Wetter ist. Und das sind dann so Herangehensweisen, die man dann bei Thule hat und sagt, hey, wir müssen nicht Mainstream. Gott sei Dank sind wir finanziell in der Lage, dass wir uns dann Ausflüge leisten können und sagen, wir machen was anderes als die anderen, aber wir denken, dass das cooler ist. Also, das ist bei ganz vielen Sachen, ich meine, klar, ein bisschen Werbung gerade für meine Marke, aber wir haben jetzt dieses Jahr im Mai ein Zelt für die Anhängekupplung vorgestellt. Ganz ehrlich, wo ich das erste Mal davon gehört habe, vor 2,5 Jahren, dachte ich nur, wow, warum braucht man das jetzt? Also, ja. Und je mehr du dich damit befasst, denkst du auf einmal, hey, das ist eigentlich echt clever mit der Anhängekupplung, weil ich bin vielleicht Single. Wie soll ich dann Dachzelt montieren? Oder ich habe auf meinem Dach ja mein Paddelboot. Ich kann gar nicht auf dem Dach schlafen. Und da musst du natürlich dann schon auch die Entwicklungsingenieure haben. Und da ist ja Skandinavien bekannt, dass sie einfach smarte Lösungen finden und clever sind in der Entwicklung und andere Wege mal ausprobieren. Und halt einfach das Riesenglück, dass wir es uns dann finanziell mal leisten können, sowas zu machen und sagen, hey, wir bringen jetzt eine komplett neues Zeltdesign raus, was keiner hat, wie beim Dachzelt, oder wir machen einfach mal was komplett anders wie dieses Anhängekupplungszelt. Ne? Das ist einfach der Firmengeschichte geschuldet, dass man sagt, wir wollen da andere Ansätze gehen, es muss so einfach wie möglich sein, eigentlich am besten ohne Anleitung funktionieren, so intuitiv wie möglich. Das sind so die Grundvoraussetzungen bei Produktentwicklungen. Und so komfortabel halt dann eben auch wie möglich, ne?
Also das ist, finde ich, spannend, weil das erste Zelt, was ich von euch bekommen habe, war das Approach. Und das Approach ist ja so das erste Zelt, was Thule alleine entwickelt hat. Also vorher waren das noch so Ausläufer von Tipiu, wie du ja erzählt hast, ne? Und Approach ist quasi das erste eigene. Und das hat wirklich, also es sieht ganz anders aus wie jedes andere Dachzelt, würde ich sagen. Und du hast vorhin gesagt, ihr müsst nicht Mainstream sein, ihr könnt euch leisten, das anders zu machen. Und das Interessante ist aber, dass ich finde, dadurch, dass was ihr macht, werdet ihr für jedermann. Einfach weil halt diese, ja, weil gerade das Approach so viele Sachen hat, wo ich sage, das ist wirklich, damit kannst du wegfahren, kannst dich reinlegen und hast einfach eine gute Nacht. Du musst nicht so viel vorbereiten, du musst nicht irgendwie auf einer Matratze schlafen, die halt irgendwie schlecht ist, du musst nicht noch irgendwie was aufpuppen oder sonst irgendwas. Also das heißt, dieser Ansatz, was anders zu machen wie alle anderen, ist aber in meinen Augen tatsächlich der Ansatz, für viel, viel mehr Leute was zu machen. Und nicht nur dieses krasse, ja, wir sind jetzt hier irgendwie in Afrika unterwegs und deshalb, wir haben über den Tag so viel gesehen, wir müssen jetzt nachts nicht sehen. Sondern du hast halt, du hast halt einfach diese riesigen, riesigen Fenster oben drin. Und ich war ja letztes Jahr in Namibia. Und wir haben da drin gelegen und haben dieses Rainfly gar nicht drüber gehabt, sondern wir haben quasi nur dieses runde Zelt gehabt. Was ja dann schon mal nochmal schöner ausschaut und nochmal cooler oder eigenständiger ist. Und dann haben wir tatsächlich geschlafen und haben diese Fenster oben aufgehabt. Und du hast halt einfach vorm Einschlafen in diesen grandiosen Sternenhimmel von Namibia geguckt. Und das ist halt so crazy, das hast du halt mit keinem anderen Zelt. Und es gibt dir aber halt irgendwie so ein spezielles Gefühl. Also das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Und wie gesagt, die Schlafqualität, die du in diesem Zelt hast, ist halt einfach viel, viel besser wie alles andere, was ich bis jetzt erlebt habe. Von daher ist es ja am Ende viel, viel, ja, viel, viel besser für den Mainstream, den, was ich aber jetzt hier nicht schlecht meine, sondern halt den Mainstream als was Gutes. Genau, und diesen Ansatz finde ich halt irgendwie cool.
Freut mich zu hören, weil dann haben wir eigentlich unsere Aufgabe erfüllt, wenn ich das sagen darf. Das wäre eigentlich unser Ziel, das Ja, wie du sagst, ich meine, das ist, glaube ich, für jeden Entwickler und Marke oder Hersteller eigentlich so ein, jetzt nicht unbedingt ein Ritterschlag, aber natürlich schon ein brutales Lob, wenn man sagt, man traut sich anders zu sein wie die anderen und ist damit dann wirklich erfolgreich und die Leute nehmen das dann so wahr und sagen, hey, das ist mal echt smart, das ist cool, das ist gut. Das ist natürlich schon, ja, das tollste Lob, was man kriegen kann. Dankeschön.
Aber was glaubst du denn? Weil eigentlich hat Thule ja im Dachzeltbereich jetzt noch nicht so die Glaubwürdigkeit, sondern du hast gesagt, ne, Thule ist eine Marke, die kommt halt aus dem Transportlösungenbereich und haben sich dann jetzt so langsam mit Kinderanhängern, dann mit Rucksäcken, jetzt mit Dachzelten in andere Bereiche ja, entwickelt. Was denkst du, wenn jetzt von Produktseite her nicht diese, ich sage jetzt mal, Glaubwürdigkeit kommt. Woher kommt die denn bei Thule, dass trotzdem so viele Leute darauf vertrauen?
Also schlichtweg die Qualität, muss man jetzt einfach ehrlich sagen, egal was du ehrlich gesagt aus unserem Hause anfasst, du kannst dich drauf verlassen, die Dinger sind stabil, also ich habe einen Kinderanhänger für meine kleine Tochter am Fahrrad hinten und fahre mit dem auch nicht nur auf den Tierwegen und der funktioniert einfach, da kann ich mich drauf verlassen, dass das Ding einfach gut ist. Das gleiche ist wie mit dem Dachzelt, da kann ich mich halt einfach drauf verlassen. Wenn ich es aufklappe, dass das Ding auch im Wind stabil ist. Also wir haben ein eigenes Testcenter in Hillerstorp in unserer Entwicklung. Eben weil du das Approach zum Beispiel angesprochen gehabt hast. Wir haben bei den Prototypen 750 Mal das Zelt auf und zu geklappt, zum gucken, ob die Scharniere stabil genug sind. Ja? Also wenn man sich das mal hochrechnet, 750 Mal, das sind 350 Nächte, also ein komplettes Jahr sozusagen. Jetzt schläfst du aber nicht ein Jahr im Zelt. Also haben wir mit
Selten, ja.
750 Mal vielleicht eine Lebenserwartung von 10 Jahren bei dem Zelt erreicht. Was mir sagt, wo einfach ein Standard-Must-Have, dass es so halten muss. Dann haben wir einen Windkanal, wir haben Hitze- und Kältetests gemacht, also minus 40 bis plus 60 Grad, was das Material kann oder können muss. Und das sind dann einfach so die Punkte, wo du einfach sagst, dafür muss ich vielleicht ein bisschen mehr zahlen. Wir kosten vielleicht, was weiß ich, 200, 300 € mehr als ein Mitbewerber, ein vergleichbarer, in Anführungsstrichen. Aber ich kriege dafür halt die Qualität, ne? Und die Verlässlichkeit oder auch den Kundenservice. Ich meine, Thule ist natürlich eine Marke. Das ist vielleicht, glaube ich, einer der größten Vorteile, die ja eigentlich weltweit vertreten ist. Und meistens geht ja nur was kaputt, wenn ich im Urlaub bin. Also sprich, ich stehe jetzt, was weiß ich, in Spanien und da geht was kaputt. Ja, da habe ich meinen Dachzelthändler nicht ums Eck. Aber ich werde mit Sicherheit irgendwo in Spanien einen Thule-Händler finden. Und auch wenn der keine Dachzelte hat, kriege ich zumindest, kann ich zu dem das Ersatzteil schicken lassen und ich kann im Urlaub mein Zelt reparieren und kann einfach weitermachen. Das ist natürlich jetzt schon auch so ein Vorteil oder was dann so eine große Marke bietet, die weltweit agiert, weil du einfach die Logistik da nutzen kannst und solche Sachen. Was natürlich materialmäßig cool ist, Entschuldigung, wenn ich das ganz kurz noch schnell,
Gerne.
durch das, dass wir auch Kinderwägen machen, ist ja zum Beispiel uns die Inhaltsstoffe extrem wichtig. Keiner will, dass sein Baby irgendwie an schadstoffreichen Stoffen liegt. Und das ist natürlich ganz cool, wenn du die Dinger für den Kinderwagen entwickelst. Ja, warum kann ich dann nicht den Stoff auch fürs Dachzelt hernehmen? Oder warum kann ich den nicht auch für Taschen hernehmen? Und so können wir natürlich durch das, dass wir so breit gefächert sind, ganz viele Entwicklungen, meine Stoffhappen für den Kinderwagen entwickelt, aber den entwickle ich einfach weiter, nehme dann als Dachzeltstoff her und habe dadurch dann extrem wenig Schadstoffe zum Beispiel drin bei gleich guter Performance. Und das ist halt schon cool, wenn man dann so unter den Abteilungen Sachen dann einfach auch kombiniert und lernen kann.
Wenn man diese Erfahrung halt einfach tauschen kann und so, ne?
Ja,
Und
genau.
ja, was ich halt auch einfach immer mega cool finde, ich meine, wir haben im Dachzelt schon nebeneinander geschlafen, ich habe mit anderen Thule-Leuten aus Deutschland schon im Dachzelt nebeneinander geschlafen und auch so, wenn du so guckst, ne, also es gibt so viele Firmen da, die machen Produkte, haben aber selber gar nicht so wirklich eine Ahnung davon. Ich meine, bei euch, der Daniel, euer Global Sales Man, der ist halt auch die ganze Zeit irgendwie draußen unterwegs. Der ist jetzt, glaube ich, gerade erst irgendwie so einen Ultramarathon gelaufen und so. Auch wenn du so guckst, eure Marketingchefin, die Tina, die geht halt irgendwie mit dem Dachzelt raus oder mit dem Camper. Ich habe bei Thule immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie halt auch einfach sehr, sehr viel für sich entwickeln. So, die haben gar keinen Bock, dass das Produkt halt irgendwie, in dem die halt schlafen, dann halt auch irgendwie scheiße ist. Weißt du, wie ich meine? Also, dadurch, dass es halt irgendwie, vielleicht liegt es dann auch wieder mit dieser schwedischen Mentalität zusammen, dass die halt einfach viel rausgehen, gibt es halt einfach schon super viele Sachen oder viele kleine Probleme, die halt einfach gelöst sind, dadurch, dass sie selber die Erfahrung damit haben, ne? Also, obwohl diese Company ja so viele unterschiedliche Bereiche abdeckt, ich hatte ja das Glück, die letztes Jahr da in Schweden alle kennenzulernen, hast du wirklich für jeden Bereich jemanden, der sich da extrem gut mit auskennt. Das finde ich halt echt total krass. Also das ist total bewundernswert so.
Ist es. Und das macht es eigentlich auch aus, was es einfach so extrem viel Spaß macht, für und mit der Marke zu arbeiten, weil, wie du sagst, also, ganz jetzt lustig, dass du sagst, da habe ich gar keinen Bock, das irgendwie so für alle möglichen zu machen, sondern hauptsächlich hier für sich auch ein gutes Produkt. Aber so ist es, weil für sich selber will man das Beste oder möchte man ja gerne das. Und ich glaube, das ist einer der Motivatoren, warum, oder Motivationen, warum viele Sachen so entwickelt sind, wie sie sind, weil wir es selber hernehmen und weil wir immer noch denken, es geht einen Tacken besser. Hm. Vielleicht noch nicht jetzt, aber beim nächsten Mal geht es besser. Und so lange muss ich halt überlegen und tüfteln. Und was da, glaube ich, schon sehr hilfreich ist, ist, dass viele Leute einfach auch in der Company einfach switchen. Also zum Beispiel ist die Produktchefin für, also wir haben auch sehr, sehr viele Frauen bei uns in der Firma, die Produktchefin für Dachboxen, die hat selber 3 Hunde. Jetzt haben wir letztes Jahr die Hundekategorie, sind wir am Aufbauen mit Boxen und im nächsten Jahr werden Hundegeschirre kommen zum Anschneiden im Auto. Und dann war dann irgendwann so das Ding, wo man sagt, hey Emma, du hast 3 Hunde. Ich meine, du bist doch eigentlich prädestiniert für unser Hundethema. Hättest du Lust, die Produktkategorie Hunde zu übernehmen und Dachboxen, die du ja eigentlich sehr erfolgreich machst, jemand anderen zu geben? Also das ist eigentlich auch so ein Ding, was ich jetzt in meiner Zeit, als ich in Schweden gelebt habe, auch so kennengelernt habe, dass die da einfach viel, viel flexibler sind und sagen, nee, ich bin jetzt nicht Produktmanager für Produkt XY und da bin ich der Experte, sondern ich habe da meine Erfahrung, ich habe da Expertise aus dem Privaten raus und darum bin ich da jetzt prädestiniert, sowas zu machen. Ne? Mhm. Und ja, das glaube ich, merkt man in die Produkte einfach dann. Stimmt schon.
Ja, genau. Mhm. Die sind halt einfach so ein bisschen durchdachter oder da findet man auf alle Fälle selten irgendwelche Bugs, wo man so denkt, ah ja, das hätte man irgendwie beheben können.
Und, ich denke, das gibt es bei allen Marken, das ist bei Bekleidung ja auch. Da hast du, was weiß ich, eine super technische Goditex-Hardshell-Jacke, wo du sagst, hey, wer zum Geier hat das Ding entwickelt? Ich meine, die Reißverschlüsse, da komme ich ja niemals im Leben hin, wenn ich kein Yogi bin und mich verknoten kann. Gibt es aber andere, wo du sagst, hey, ich kann mich gar nicht so blöd anstellen, als dass ich immer genau in die Tasche hinkomme. Also das ist cool.
Ja, das stimmt. Aber da merkt man halt, finde ich, immer wirklich, dass der Unterschied zwischen Companies, die das Produkt leben und Companies, die halt einfach ein Produkt entwickeln. So, das ist halt so, ne? Und aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, also hab da zum Schluss jetzt noch ein paar Fragen an dich. Und zwar, wir haben das ganze Thema Campen sehr gut beantwortet oder besprochen. Aber was würdest du dir wünschen, wie sich Campen in den nächsten Jahren weiterentwickelt?
Wie würde ich mir wünschen, dass sich es weiterentwickelt? Persönlich finde ich die Entwicklung, so wie sie jetzt gerade ist, schon absolut auf dem richtigen Weg. Von dem her, was mit Sicherheit im Punkt ist, sind noch vielseitigere Produkte vielleicht. Da sind wir wieder bei dem Thema, wo wir ganz am Anfang hatten eigentlich. Man hat unheimlich viel Zeug und das ist alles toll, aber am Schluss am meisten Spaß macht es das, wenn du am wenigsten dabei hast. Mhm. Und das bedeutet ja auch, dass es vielfältiger einsetzbare Produkte das Leben leichter machen. Dann habe ich halt nur ein Produkt, aber ich kann es in 5 verschiedenen Situationen in meinem Leben hernehmen. Und das ist, glaube ich, ist noch was man im Camping ein bisschen optimieren kann. Mhm. Ne? Wenn man da vielleicht so ein bisschen vielfältigere Anwendungsmöglichkeiten für ein und dasselbe Produkt hat, das dann einfach das Leben leichter macht. Und ich meine, zur heutigen Zeit, ganz, ganz viele Leute leben einfach in Wohnungen mit einem Kellerabteil. Die haben ja vielleicht noch gar nicht den Luxus, wie vielleicht wir zwei, wo sagen, okay, wir haben eine Garage und noch ein Gartenhaus, wenn es brennt, da können wir schon was reinstellen.
Ja.
Und die Leute sollen ja genauso den Zugang zur Natur haben und die tollen Erlebnisse erleben können, so wie es wir haben, auch wenn sie einfach weniger Platz zum Lagern haben oder vielleicht gar keine Garage haben, ne? Das ist ja auch ein Thema. Von dem her so, ja, das glaube ich ist noch so ein Punkt, da kann man Kann man was machen.
Was sind so deine drei Top-Items, die du mitnimmst auf eine Dachzeltreise? Also die muss man dabei haben.
Mein Pfannkuchen mit der Pfanne. Also weil ich einfach selber Pfannkuchen
für essen. Genau, für Pfannkuchen machen, ja.
Ja. Genau, also mein kleiner Kocher, meine drei wichtigsten Items, was ich dabei habe. Das ist mein Kocher. Ja, klar, mein Schlafsack, dass es schön kuschelig ist. Ich bin jetzt nicht wirklich verfroren, aber ich mag es einfach kuschelig haben. Mhm. Und ich lese leider zu selten. Eigentlich habe ich immer ganz gern ein Buch dabei, aber meistens nehme ich es dann ungelesen wieder mit nach Hause. Aber das sind eigentlich die Sachen, einfach Zeit. Mein Kocher, ja. Mein kuscheliger Schlafsack, den ich über alles liebe.
Okay. Und welche Produkte würdest du dir von Thule noch wünschen? Weil, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, ne, also gerade jetzt Thema Hundeboxen zum Beispiel, dass ja für die Produktentwicklerin eigentlich ja eine Sparte dazugekommen ist, die ihr viel besser passt. Was wäre so das, was dir passen würde? Worauf hättest du Bock, dass Thule noch macht?
Komplett neue Kategorie, meinst du, oder zusätzlich?
Ja, oder zusätzlich, also, je nachdem. Also
zusätzlich definitiv halt diesen, weil ich einfach auch Camper bin, dass wir das einfach ausbauen und dann mehr Produkte bringen, weil es halt, klar, man Dachzelt, eine sehr tolle Kollektion, aber dann ist es halt auch schon eigentlich vorbei und da fände ich jetzt, was weiß ich, so Transportboxen, Organizer, um sein Equipment besser zu verstauen, definitiv eine coole Geschichte. So Vorzelte, Markisen, da ist noch ganz viel möglich, um noch mehr Komfort einfach zu haben beim Campen oder beim Dachzelten. Neue Produktbereiche, wir sind so vielfältig, also ganz ehrlich, da sehe ich eher in jedem Produktbereich einfach noch eher das Potenzial, da mehr zu machen. Also ich glaube, gerade im Radsektor, wenn man in die Städte guckt, da ist ja, wir sind ja eigentlich eine Firma für Transportlösungen. Da ist noch ganz viel machbar mit Cargo-Anhänger, solche Sachen auch.
Mhm. Das ist spannend, ja. Ja, genau, also da ist ja quasi so, also aktuell ist ja diese Transportlösung vor allen Dingen, okay, wie transportiere ich mein Rad? Und dann ist eigentlich, wie transportiere ich auf dem Rad, oder?
Definitiv. Und ich meine, nimm Amsterdam, Kopenhagen, also da ist es ja, die haben extrem viele Lastenräder, was ich total cool finde. Also Lastenräder finde ich sensationell cool. Aber Geh mal durch Kopenhagen. Hey, du bist am Slalomlaufen, weil so viele Lastenräder schon rumstehen und so wenige Autos in der Stadt sind. Und ich glaube, das ist schon was die Zukunft bringen wird. Und wenn du jetzt dann auch die jetzige Generation 20 Jahre oder so nimmst, viele haben gar kein Auto. Die sagen, ich brauche gar keins, ich lebe in der Stadt. Und da, klar, öffentliche Verkehrsmittel. Aber ich denke einfach auch aufgrund leider der Klimaerwärmung wird das Fahrrad in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch viel wichtiger. Und Da gerade mit der E-Bike-Mobilität. Ich meine, das ist ja, ich habe jetzt letztes Jahr selber ein E-Bike gekauft, den mit dem Kinderanhänger ziehen. Und das ist schon echt super lässig. Also da fährst du auch Berge einfach hoch, du hast einen viel größeren Aktionsradius. Ich fahre mit denen zum Einkaufen und bin nicht komplett nass geschwitzt, sondern fahr Radl halt hin, kauf ein Radl heim, gut ist.
Aber das ist echt spannend, ja, also das ist ja wirklich dann im Grunde doch fast wieder eine neue Kategorie, ne, also wie transportiere ich auf dem Rad?
Definitiv, also das wird es auch, weil wir haben ja Kinderanhänger, aber so richtige Transportlösung, so Cargo-Anhänger in der Form jetzt nicht und das wird sich mit Sicherheit auch ändern, da haben wir erst neulich eine deutsche Firma gekauft, die wir da weiterentwickeln werden, also da wird es nächstes Jahr mit Sicherheit was geben, was so sehr speziell ist, aber Thule-like, warte mal noch ein, zwei Jahre, dann kommt da mit Sicherheit wieder was sehr, sehr Pfiffiges, wo du sagst, hey, das haben sie jetzt mal wieder echt smart gelöst. Dauert immer ein bisschen, aber da kommt mit Sicherheit was.
Okay. Und was ist dein nächstes Abenteuer?
Mein nächstes Abenteuer?
Ja, genau, dein persönliches. Ist auch dann die letzte Frage, keine Angst. Eine schwierige Frage zum Schluss wahrscheinlich.
Ja, das ist mein nächstes Abenteuer, ist eigentlich zu versuchen, dieses Jahr endlich mal wieder Winter campen zu gehen. Ich liebe Wintercampen. Es ist so viel angenehmer, finde ich, wie früher oder im Herbst, weil es einfach trocken ist. Es ist halt kalt, kann man ja was dagegen machen, warm anziehen. Mhm. Aber es ist einfach trocken, deine Schuhe sind sauber, du hast eine unheimlich gute Luft, eine klare Luft. Ich wohne in der Nähe der Berge, da ist es natürlich, dann hast du den Ausblick dazu. Und drum ist eigentlich so der Plan für diesen Winter mit der Kleinen mal die ein oder andere Nacht draußen campen. Mal erste Wintercamping mit dem Junior machen.
Okay, ja, das klingt doch gut. Das wird bestimmt was. Die sagen ja hier einen krassen Winter voraus. Von daher hoffen wir mal, dass das so wird. Das ist nämlich auch mein Plan. Hey, Christian, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir zu reden, wie eigentlich jedes Mal. Und ich hoffe, das nächste Mal treffen wir uns wieder persönlich, sitzen irgendwo um Lagerfeuer rum, trinken was Schönes und sprechen einfach weiter und setzen das Gespräch hier fort. Vielen, vielen Dank und bis bald.
Vielen Dank dir und ich freue mich auch schon auf unser Wiedersehen, Tobi.
Genau.
Mach's gut. Bis vielen bald. Dank.
Tschüss. Ciao, ciao.
Tschüss.